Erlebt und erzählt. Geschichten, die das Leben schrieb.
Guten Abend und herzlich willkommen, sagt Käthe Wiens. Ich freue mich, dass ich für Sie weiter aus dem Buch von Reinhard Pilz lesen darf. Zusammen mit seinen paraguayischen Kollegen ist er als Missionar auf dem Schiff Misericordia II mit der besten Nachricht der Welt unterwegs auf dem Rio Paraguay. Was er alles erlebt, haben Sie in den letzten Wochen gehört. Ich beginne mit einem neuen Kapitel. Das 100-Dollar-Gespräch. Ich habe eine Vision. Ein altes Hausboot steht zum Verkauf. Das würde ich gern erwerben und ein Missionsschiff daraus machen. Vielleicht kannst du mir dabei helfen und Unterstützer finden. Ich war 24 und hatte gerade einen 2-jährigen Freiwilligendienst in Paraguay absolviert. Jetzt musste ich schon ans Kofferpacken denken. Bambuspfeile mit geschnitzter Hartholzspitze, ein Bogen aus Palmenholz, die gegerbte Haut einer Klapperschlange und andere Souvenirs von meiner Arbeit beim Volk der Aceh mussten verstaut werden. Mein Rückflug nach Deutschland stand kurz bevor. Da traf ich einen befreundeten Pastor, der mir mit einem Funkeln in den Augen von dieser Idee erzählte. Sofort stand ich unter Strom. Auf diese Herausforderung, mit einem Missionsschiff entlang des Rio Paraguay zu arbeiten, würde ich mich gern einlassen. Mein Pulsschlag erhöhte sich. Mit diesem Boot, so erklärte mir mein Freund Ana Verón, haben Ärzte lange Zeit Leprakranke am Fluss besucht. Jetzt wurde die Misericordia stillgelegt. Doch das ist unsere Chance. Wir könnten sie kaufen und mit ihr das Evangelium in Dörfer bringen, die auf dem Erdweg kaum erreichbar sind. Verrückt, dachte ich. Und genial. Pastor Ana war kein lebensferner Träumer mit Ärmelschoner-Mentalität. Er war ein echter Missionspionier. Im Lauf der letzten 15 Jahre war er als Autorevangelist kreuz und quer durchs Land gereist und hatte Dutzende Gemeinden gegründet. Doch so sehr mich seine Vision faszinierte, ehrlich gesagt erschien sie mir ziemlich inkompatibel mit meinen Zukunftsplänen. Nach neuen Missionsabenteuern stand mir nicht der Sinn. Nach 2 Jahren Mitarbeit bei verschiedenen Hilfsprojekten freute ich mich darauf, bald wieder ein normales Leben führen zu können. Geld verdienen, beruflich vorankommen, mir eine eigene Existenz aufbauen, das interessierte mich jetzt. Aber ich hatte damals meine Rechnung ohne Gott gemacht und vergessen, dass er einen besonderen Sinn für Humor hat. Denn genau 7 Jahre später fand ich mich nun als Missionar auf dem Schiff wieder, von dem mir Pastor Ana damals begeistert berichtet hatte. Aus der Vision war Realität geworden. Inzwischen hatte die Misericordia sogar eine dynamisch jugendliche Nachfolgerin. Statt des in die Jahre gekommenen Holzbootes war jetzt ein modernes Schiff mit Metallrumpf und wetterfesten Aufbauten unterwegs. Ein Team von Sponsoren, unterstützt von Pastor Aner, hatte den Bau der Misericordia II in einer kleinen Werft in Concepción in Auftrag gegeben. In 2 Monaten würde es wieder soweit sein. Koffer packen, Abschied nehmen, aufbrechen zu neuen Ufern. Adios, Rio Paraguay. Das Abenteuer, das vor mir lag, würde auch ohne gefräßige Piranhas mindestens genauso adrenalintreibend werden wie unsere Arbeit mit dem Schiff. Hatte ich gehofft, dass mein Missionarsleben nach den anstrengenden Flusskreuzfahrten nun in ruhigeres Fahrwasser kommen würde, sollte diese Selbsttäuschung bald auffliegen. Bei den Einsätzen mit der Misericordia II hatten viele Menschen Jesus kennengelernt. Darunter waren zahlreiche Jugendliche. Nicht wenige von ihnen verspürten den ehrlichen Wunsch, für ihren Retter tatkräftig aktiv zu werden und sich dafür ausbilden zu lassen. Geringe schulische Bildung, Armut und die Abgeschiedenheit der Flussregion holten diese jungen Leute aber zurück in die Realität. Kaum einer von ihnen hatte die Mittel und die Möglichkeiten, an einem der renommierten theologischen Seminare in Asunción zu studieren. Außerdem würden sie sich in der Hauptstadt in etwa so wohlfühlen wie Krokodil Dundee in New York. Schon seit längerer Zeit war uns klar geworden, ein neues Ausbildungszentrum musste her, speziell entwickelt für unsere jungen Freunde vom Rio Paraguay. Eine Kombination aus Bibelschule, Missio Trainingscamp und Praxislabor, wo man Neues ausprobieren und sich nebenbei Fertigkeiten in Handwerk, Gartenbau und Landwirtschaft aneignen konnte. Guajaiwi ist ein kleines Dorf, ein paar hundert Kilometer von hier entfernt, hatte mich Pastor Anner vor einigen Wochen aufgeklärt. Dort gibt es jede Menge Bananen- und Ananasplantagen, aber auch ein Gelände, auf dem Jugendfreizeiten stattfinden. Auf dem Gelände gibt es Urwald, einen kristallklaren Bach und ein paar alte Holzbaracken. Dort könnten wir unsere Bibelschule starten. Schon wieder hatte Pastor Anner eine verrückte Idee. Und war da nicht schon wieder dieses unternehmungslustige Funkeln in seinen Augen? Und noch etwas, referierte Anner weiter. Ich kann mir auch gut vorstellen, wer diese Schule aufbauen könnte. Du. Ungläubig hatte ich die Augen verdreht. Eine Bibelschule neben der Bananenplantage gründen, stand nicht auf meiner Liste der 100 Dinge, die man im Leben getan haben muss. Aber ein Einsatz als angelnder Flussmissionar hatte ebenso wenig darauf gestanden. In den letzten Wochen war nun aus dieser Challenge ein konkreter Plan geworden. Bald würde ich mit meinen Habseligkeiten, die nach wie vor in zwei Koffer passten, nach Guajaiwi umziehen. Der Gedanke an den unbekannten Weg, der vor mir lag, war aufregend und beängstigend. Und doch spürte ich wieder diesen unerklärlichen Frieden, der mich mit Zuversicht und Vorfreude erfüllte. Gott würde alles gut machen. Genau wie auf dem Schiff würde ich auch in Guajaiwi vorbereitete Verhältnisse antreffen. Vor einer Woche hatten wir Premium-Gäste an Bord begrüßt. Pastor Anner hatte einen der internationalen Leiter unseres Gemeindeverbandes auf eine Spritztour mit der Misericordia 2 eingeladen. Er befand sich gerade in Paraguay und nahm die Einladung gern an. Bei Edward handelte es sich um einen US-Amerikaner, der sämtliche Klischees zu erfüllen schien. Hochgewachsen, Kaugummi kauend, mit einem schallenden Lachen ausgestattet, lässig gekleidet mit Nike-Sneakers und Jeans. Gemeinsam saßen wir auf dem Oberdeck und ließen uns den Fahrtwind durch unsere spärliche Haarpracht wehen. Wie es seine Art war, kam Anner schnell zur Sache und berichtete von unserem Plan. Aufmerksam hörte unser Gast zu. Dann zückte er unvermittelt seine Brieftasche, fischte eine 100-Dollar-Note raus und übergab sie mir mit den Worten: Da, für eure geplante Bibelschule. Ich war baff und machte große Augen. Greift zu, munterte Anner mich auf. In den nächsten Monaten und Jahren würden wir für unser Projekt noch jede Menge Geld brauchen. Aber mit dieser Scheinüberraschung hatte Gott gezeigt: Es geht los, ich bin dabei und ich habe alles, was ihr braucht. Deshalb rechnet mit mir. Puerto Guarani. Die Sonne brennt heiß vom Himmel, wie fast an allen Tagen. Nur die Zikaden auf dem dickbauchigen Flaschenbaum scheinen bei dieser Hitze voller Energie zu stecken. Sie zirpen um die Wette, als gäbe es Preise zu gewinnen. Heute Vormittag bin ich verabredet. Alexis, etwa 25-jährig, arbeitet als Lehrer. Er ist ein begabter Fußballspieler und ein sympathischer, extrovertierter Typ, gut aussehend und eloquent. Wir haben uns bei einem Open-Air-Gottesdienst kennengelernt und sind ins Gespräch gekommen. Heute habe ich mir vorgenommen, mit Alexis über den christlichen Glauben zu reden. Sich an vereinbarte Uhrzeiten zu halten, das ist bei Besuchen in Paraguay nicht üblich. Wer pünktlich kommt, bringt den Gastgeber eher in Verlegenheit, da dieser garantiert noch mitten in den Essensvorbereitungen steckt. Da wir beide aber kein Bankett geplant haben, halte ich mich an die ausgemachte Zeit. «Como estás, Reinaldo?» Alexis erwartet mich schon. Ausnahmsweise gibt es keinen Tereré. Bei einem Cafecinho, einem starken und kaum erträglich süßen brasilianischen Kaffee, hebt ein gepflegter Smalltalk an. Dann habe ich das Gefühl, dass ein passender Zeitpunkt gekommen ist, um unser Gespräch in eine andere Richtung zu lenken. «Darf ich dir kurz erzählen, was mich nach Paraguay verschlagen hat?» Und was das mit Jesus zu tun hat, frage ich. Ich darf. Und so erzähle ich eine halbe Stunde davon, wer Jesus für mich ist. Beim Reden spüre ich, wie Gott mich ermahnt, in die Offensive zu gehen. und so lade ich Alexis ein, sein Leben ebenfalls Jesus anzuvertrauen. Kannst du dir vorstellen, Christ zu werden? Alexis schweigt. Ich spüre förmlich, wie die Gedanken in seinem Hirn rotieren. Zweifel und Skepsis, kontra Mut und Hoffnung. Diese Entscheidung ist sehr weitreichend. Dazu brauche ich mehr Zeit, um gut darüber nachzudenken. Ich bin enttäuscht und etwas traurig. Aber ich weiß, dass es richtig war, Alexis auf diese Weise herauszufordern. Und ich ahne, dass für ihn viel auf dem Spiel steht. Er ist eine prominente Person in Puerto Guaraní. Jeder kennt ihn. Vielleicht ist ihm klar, dass sich sein Leben radikal ändern würde. Partys, Saufgelage, wechselnde Freundinnen. Dieser Lifestyle würde dann der Vergangenheit angehören. Nach einer Weile verabschieden wir uns. Ich bete für Alexis und dafür, dass ihm meine Worte nachgehen und ihn Jesus nicht mehr loslässt. Vielleicht erreicht er ihn irgendwo und irgendwie in der Mitte seines Lebens. Szenenwechsel. 2 Jahre später. Tito besucht mich in meinem neuen Zuhause in Guajaiwi. Wir reden über die gemeinsamen Zeiten und wärmen alte Anekdoten auf. Natürlich frage ich ihn nach der Schiffsarbeit. Tito erzählt mir von einem Jugendgottesdienst in Puerto Guaraní. Viele junge Leute sind an diesem Abend von Gott berührt worden. Viele haben ihr Leben an Jesus festgemacht. Unter ihnen war auch ein junger Mann namens Alexis, ein Fußballspieler. Das nächste Kapitel trägt die Überschrift Schönwetterküche in Karcha Bachlut. Sorgfältig befestige ich das walnussgroße Stück einer Mangofrucht am Haken. Nachdem ich die Angel ausgeworfen habe, setze ich mich auf die Holzplattform am Heck des Schiffes und warte gespannt. In den letzten Monaten habe ich nicht nur gelernt, wie man auf Spanisch predigt und wassertretend eine Schiffsschraube repariert, sondern auch, wie man im Rio Paraguay angelt. Die alte Anglerweisheit, dass Fische die einzigen Lebewesen sind, die auch nach ihrem Tod weiter wachsen, jedenfalls in den Berichten der Angler, trifft auch für Südamerika zu. Aber hier erscheint es wirklich aussichtsreich, auch einen kapitalen Fang an Land zu ziehen. Je mehr wir uns stromaufwärts bewegen, umso einsamer und ursprünglicher wirkt die Natur auf mich und umso fischreicher scheint der Fluss zu werden. Das kommt unserer klammen Schiffskasse sehr zugute. Fischmahlzeiten sind nicht nur gesund, sondern für uns hier direkt an der Quelle auch fast kostenlos. Geteilter Meinung sind wir jedoch, was die Zubereitung der proteinreichen Nahrung betrifft. Tito, Juan und Co. wollen unseren Fang aus dem Fluss regelmäßig zu einem Caldo de Pescado verarbeiten, der traditionellen Fischsuppe mit Zwiebeln. Da ich mich für Suppen aller Art jedoch noch nie begeistern konnte, versetzt dieses Gericht meine Geschmacksnerven nicht gerade in Hochstimmung. So plädiere ich immer neu für Bratfisch aus der Pfanne oder aus dem Backofen. Not macht erfinderisch, auch auf der Misericordia 2. Oft sind wir in Regionen unterwegs, wo wir weder Fleisch noch Gemüse oder Obst kaufen können. Und nicht immer haben wir Zeit, mit Geduld und Ausdauer unser Mittagessen zu angeln. Als ich wieder einmal zum Küchendienst eingeteilt war und angespannt überlegte, was ich aus den wenigen Zutaten kochen könnte, kam mir eine Idee. Manchmal stiegen wir zu zweit in den Fluss und zogen ein bettlakengroßes Plastiknetz durchs knietiefe Wasser. Besonders unter den Wasserlilien fingen wir damit zahlreiche kleine Köderfische, die wir dann zum Angeln verwendeten. Fisch ist Fisch, dachte ich in diesem Moment. Viele kleine Fische ergeben so viel wie 1 oder 2 große. Gesagt, getan. Ein neues Mittagsgericht war erfunden. Ich warf einfach eine Handvoll dieser winzigen Fische in die Pfanne, frittierte sie im heißen Öl. Danach schmeckte ich das, was von ihnen übrig blieb, mit Tomatenmark und Gewürzen ab und servierte das Ganze mit Reis. Fertig war meine neue kulinarische Kreation, die Salsa de Pescadito. Zugegeben, Gastronomiegeschichte habe ich damit nicht geschrieben und für meinen ersten Michelin-Stern reichte meine Erfindung auch nicht. Aber nach anfänglicher Skepsis und witzigen Kommentaren fanden auch meine Kollegen Gefallen an dieser etwas eigenwilligen Fischvariation. Und mein Argument, dass die wichtigste Zutat für dieses Essen praktisch überall und noch dazu kostenlos für uns erreichbar sei, räumte auch die letzten Zweifel beiseite. Gestern sorgte ein besonderer Fang für Abwechslung auf dem Mittagstisch. Ein Jawiwi, ein Süßwasserstechrochen, hatte unseren Köder geschluckt. Als wir ihn vorsichtig aus dem Wasser zogen, schlug er mit seinem Schwanz wütend um sich. Respektvoll hielten wir Abstand, um den Schlägen mit dem Giftstachel auszuweichen. Danach entschlossen wir uns, die seltsam aussehende Kreatur zu Milanesas, einer Art Schnitzel, zu verarbeiten. Beim Mittagessen waren wir uns dann alle einig. Der angenehm aromatische Geschmack dieser exotischen Mahlzeit aus der Pfanne übertrifft den schlechten Ruf dieses gefährlichen Flussbewohners bei weitem. Ein heftiges Ziehen an der Angelsehne reißt mich aus meinen Gedanken. Sofort bin ich hellwach, ohne Zweifel. Da Kaimane keine Vegetarier sind, die auf Mango stehen, muss ein Fisch der größeren Sorte meinen fruchtigen Köder geschluckt haben. Aufgeregt drehe ich die Kurbel meiner Angelrolle. Der Widerstand, den mir das Wesen unter der Wasseroberfläche entgegensetzt, ist enorm, aber meine Entschlossenheit auch. Nach kurzem Kampf ergibt sich der Fisch seinem Schicksal. Ich bin inzwischen mit der Angel in der Hand bis ins Ufer gewartet. Hier kann ich meinen Fang besser landen. »Tito, schnell, zu mir!« rufe ich aufgedreht. Es ist ein Paku. Der Fisch mit dem schwarzen, gedrungenen Leib gehört zur wissenschaftlichen Gattung der Sägesalmler. Mit seinem gezackten Gebiss und in seinem Körperbau ähnelt er einem Piranha, ist im Gegensatz zu seinem berüchtigten Artgenossen aber wesentlich friedlicher. Im flachen Wasser stehend hieven wir den Paku an Land. Geschafft. Ich schätze sein Gewicht auf 4 Kilo. Titos Maßband zeigt vom Maul bis zur Schwanzflosse eine Länge von 57 Zentimetern an. So einen Fang hat die Crew der Misericordia II schon seit Monaten nicht mehr gemacht. Anerkennende Blicke meiner Kollegin. Ich fühle mich überglücklich und genieße den Augenblick. Hatte ich am Ufer von Deutschlands Angelteichen meistens nur neidisch beobachtet, wie die anderen dicke Hechte, Karpfen und Aale an Land zogen, war ich jetzt endlich mal der King of the Jungle. Allerdings nur bis zum nächsten Tag. Christian, ein deutsch sprechender Jugendlicher aus dem Chaco, der uns für einige Wochen auf dem Schiff Gesellschaft leistet, pulverisiert meinen Saisonrekord. Er fängt einen Paku, der geschätzte 5 Kilo auf die Waage bringt. So besteht unser Menü der nächsten Tage vor allem aus Fisch. Da wir an Bord weder Kühlschrank noch Tiefkühltruhe besitzen, gibt es Paku in allen Variationen. Über dem Holzkohlefeuer gegrillt, in der Pfanne gebraten, im Ofen mit Gemüse gebacken und zu Fischsuppe verarbeitet. Paku zum Mittagessen, Paku zum Abendbrot, Paku für zwischendurch. Nur zum Frühstück lehne ich dankend ab. Das grätenarme, feste Fleisch ist eine Delikatesse. In Brasilien, am anderen Ufer des Flusses, heißt der Fisch Tambiqui. Feinschmecker aus aller Welt schnalzen in den Edelrestaurants von Rio de Janeiro oder Manaus mit der Zunge, wenn sie ihn probieren. Später erfahre ich, ausgebuffte Fischer vom Amazonasgebiet hätten unsere Paku-Exemplare nur müde belächelt. Sie haben es auf eine besondere Paku-Spezies abgesehen, die sie Parapitinga nennen. Diese, auch als Monsterfische bekannten Pakus, werden bis zu 30 Kilogramm schwer und über 1 Meter lang. Ihr Gebiss ist so stark, dass sie damit auch Nüsse knacken können. Die Monster-Pakus erfreuen jedoch nicht nur das brasilianische Anglerherz, sie erfüllen nebenbei eine wichtige Aufgabe zur Erhaltung mancher Wildfrüchte. Fällt im überfluteten Amazonasbecken zum Beispiel eine Camu-Camu-Frucht ins Wasser, ist der Paku sofort zur Stelle und verschlingt sie mit riesigem Appetit. Etwa eine Woche später und viele Kilometer entfernt entledigt sich der Fisch dann der Überreste seiner Verdauung, einschließlich der Samen von Früchten, die er verzehrt hat. Hat eins dieser Samenkörner Glück, wird es ans Ufer zu einer geeigneten Stelle getrieben, keimt aus, entwickelt sich zu einem neuen Baum und trägt Früchte. Man vermutet, dass nicht selten derselbe Monsterfisch Jahre später von Zeit zu Zeit zurückkehrt und darauf wartet, dass wieder eine Mahlzeit vom Himmel fällt. Erneut denke ich an die rätselhafte Aufforderung aus dem biblischen Buch Prediger. Lass dein Brot übers Wasser fahren, so wirst du es finden nach langer Zeit. Prediger 11,1. Zwar ist dem Paku diese Passage gänzlich unbekannt, aber wieder einmal zeigt sich die Weisheit des Schöpfers in der Natur. Alles ist sinnvoll geplant. Auch die kleinsten Details eines Ökosystems sind durchdacht und bestens organisiert. Unsere Pakus, die wir aus dem Rio Paraguay gezogen haben, können mit den Monsterfischen nicht mithalten. Für Begeisterung sorgen sie trotzdem. Als Juan im Laufe der nächsten Tage dann aber ein Carpincho schießt und für Abwechslung auf dem Speiseplan sorgt, hat niemand etwas dagegen einzuwenden. Christian, der das Leben an Bord immer besser kennenlernt, zeigt sich beeindruckt von Titos Gewohnheit, alles Erlebte in einem Tagebuch festzuhalten. Er beschließt, es ihm gleich zu tun. Als er uns seinen Entschluss mit feierlicher Miene mitteilt, brechen wir statt ehrfürchtiger Bewunderung aber in herzhaftes Lachen aus. Seine nur bruchstückhaften Spanischkenntnisse hatten ihm mal wieder einen Streich gespielt. Und wieder einmal war es eine Verwechslung zweier ähnlich klingender Vokabeln, die für einen Lachflash gesorgt hatte. Statt auf Spanisch zu sagen, ich will auch ein Tagebuch, Diario, hatte Christian verkündet, ich will auch Durchfall, Diarrhea. An einem der nächsten Tage erreichen wir eine kleine Siedlung am Flussufer. Hier wohnen einige Familien der indigenen Gruppe der Ishir. Nachdem wir die steile Böschung hinaufgeklettert sind, stehen wir vor einem weiß angestrichenen Blechschild. Mit rot gemalten Lettern werden wir informiert, dass der Ort Karchabahlut heißt, was in der Sprache der Ishir so viel wie Muschelschale bedeutet. Außerdem lesen wir mit Erstaunen, dass wir uns jetzt in Paraguays Solardorf befinden. Was das genau bedeutet, ist uns rätselhaft. Auf jeden Fall sind wir gespannt, diese Siedlung und ihre Bewohner kennenzulernen. Freundlich werden wir begrüßt. Im Schatten der ausladenden Krone eines Mangobaumes trinken wir mit einigen Männern eine Runde Tereré. Zwei abgemagerte Hunde mustern uns aus sicherer Distanz. Juans signalrotes T-Shirt und seine weiße Hose stehen im krassen Kontrast zum satten Dunkelgrün der Mangobaumblätter. Der übliche Smalltalk über das Wetter und unsere Schiffsreise nimmt seinen Lauf. Nachdem das Eis gebrochen ist, fragt Juan den Dorfältesten, ob wir hier im kühlen Schatten des Baumes spontan einen Gottesdienst veranstalten könnten. Er hat nichts dagegen. Marcelino, ein junger Ishir, zeigt mir eine Apparatur, die von einer Hilfsorganisation gespendet wurde. Es handelt sich um eine ökologische Kochplatte. Mit Solarenergie soll darauf das Mittagessen gekocht werden. Ein verchromter Hohlspiegel, der wie eine zweckentfremdete Parabolantenne aussieht, bündelt, ähnlich einer Lupe, die Sonnenstrahlen. Damit, so die Idee der Erfinder, soll dann ein Kochtopf erhitzt werden. Soweit, so innovativ. Marcelino und seine Leute haben für diese Schönwettertechnik allerdings keine Verwendung. Wieder einmal wird klar, wenn Ideen und Projekte wirklich zünden sollen, dann müssen sie gemeinsam mit den Menschen entwickelt werden, angepasst an ihre Wirklichkeit. Wer das nicht im Blick hat, darf sich nicht wundern, wenn seine skurrilen Kreationen irgendwann im Kuriositätenkabinett enden. Für unser Equipment, bestehend aus Lautsprecherboxen, Keyboard, Kabeln und Mikrofon, haben wir heute ebenfalls keine Verwendung. Denn in Paraguays Solardorf gibt es zwar gerade jede Menge Sonnenschein, aber keinen Strom. Das stellt aber kein großes Problem dar. Juan holt seine Gitarre und Don Silva, ein befreundeter Pastor, der uns für einige Tage begleitet, sein Akkordeon. Schnell finden sich die Anwohner unter dem Mangobaum ein. Wie fast überall in Paraguay besteht auch hier mindestens die Hälfte der Zuhörer aus Kindern. Wer Karchabahlut googelt oder Reiseführer studiert, stößt vielleicht auf die Information, dass ich diese Siedlung der Wahrung der indigenen Bräuche verschrieben habe, Ahnenverehrung und Glaube an die alten Mythen. An diesem Nachmittag erleben wir aber weder düster aussehende Schamanen noch in Trance versunkene Spiritisten, sondern interessierte Zuhörer. Sie lauschen den Klängen der Lieder und verfolgen die Predigt über Jesus mit sichtbarem Interesse. Bei unserem Besuch erfahren wir, dass wir nicht die ersten Missionare sind, die in Kacabach-Lud vor Anker gegangen sind. Mitarbeiter der Neue Stämme-Mission haben hier schon vor Jahren Pionierarbeit geleistet, sind aber dann irgendwann wieder weggezogen. Hat ihre Arbeit bleibende Spuren hinterlassen? Konnten sie damals mit den Ischir eine christliche Gemeinde gründen? Eins ist sicher, Gottes Wort mit Herzblut und Leidenschaft vermittelt, zieht Kreise und trägt Früchte. Kühnheit und Ausdauer, Strapazen, Tränen und Opfer. Daraus besteht das Rohmaterial für ein missionarisches Start-up. Doch der Aufwand ist es wert. Das ausgestreute Saatgut wird sein Leben entfalten und Herzen verändern. Jetzt, morgen oder irgendwann, auch bei den Ischir. Und noch ein kurzer Teil aus dem nächsten Kapitel, Bahia Negra am Ziel. Laut lässt Juan den Motor aufheulen. Die blechernen Aufbauten des Schiffes vibrieren unter den hohen Drehzahlen. Aber wir bewegen uns keinen Meter von der Stelle. Wieder einmal haben wir uns auf einer Sandbank festgefahren. Schon seit Wochen fällt der Pegel des Flusses. Extreme Trockenheit am Oberlauf des Rio Paraguay lässt den Wasserstand immer weiter sinken. Mit dem Pegel nimmt das Nahrungsangebot für Fische ab. Wer jetzt seine Angel auswirft, hat gute Karten, denn aufgrund fehlender Alternativen sind die Fische nicht wählerisch. Staatliche Fänge gehören jetzt fast zum Alltag, genauso wie die tägliche körperliche Ertüchtigung im brusttiefen Wasser. Schiffe anschieben, davon war in meiner Arbeitsbeschreibung als Flussmissionar nicht die Rede gewesen. Tito und ich nehmen es mit Humor. Immerhin ist es unmöglich, bei dieser Arbeit ins Schwitzen zu kommen. Für Rundumabkühlung ist gesorgt, für die nötige Nervenkitzel auch. In Acht nehmen müssen wir uns nicht nur vor der auf Hochtouren drehenden Schiffsschraube, sondern auch vor einigen Flussbewohnern. Piranhas, Kaimane, eine Anaconda oder eine große Boa Constrictor zählen nicht unbedingt zu den Lebewesen, mit denen wir hier im trüben Wasser stehend auf engere Tuchfühlung gehen möchten. Hier muss ich heute wieder mit dem Lesen aufhören. In der nächsten Sendung folgt dann der Schluss des Buches Piranhas zum Nachtisch. Ich sage gute Nacht und wünsche Ihnen bis zum Wiederhören in einer Woche Gottes Segen.